Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection Podcast Episode. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den Nils.
Hallo.
Und ich vergesse mich immer, mich vorzustellen, aber die Leute wissen ja, wie ich heiße. Ich heiße Florian. Ja, Nils, nachdem wir letzte Woche eine hochqualitative Sendung hatten. Vorletzte Woche, stimmt ja. Müssen wir das Niveau heute wieder senken. Wir haben heute mal keinen Gast. Und beide ein bisschen angeschlagen. Mal gucken, aber wir werden die Folge irgendwie schon rumbekommen. Das klingt jetzt wieder so, als hätten wir keinen Bock, ne? Das stimmt nämlich nicht. Wir haben Bock.
Ich hatte eigentlich voll Bock und heute Morgen war meine Stimme schon komplett weg und ich dachte mir so, nein.
Ja. Aber nee, wie ihr hört, ist die Stimme wieder da.
Ja, ich habe auch eigentlich total Lust, über Eishockey zu reden, klar.
Ja. Auch wenn die Huskies jetzt nicht so gut gespielt haben, aber sprechen wir gleich drüber. Erstmal wollen wir natürlich das, was wir schon lange, lange wussten. Hat sich bestätigt in der Zwischenzeit, seit unserer Aufnahme, ich glaube einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, wurde dann der Ledlin-Wechsel bestätigt. War doch so, ne? Ja.
So, ja, ich glaube einen Tag, ja, kommt hin.
Irgendwie sowas. Genau, hat sich jetzt Bietigheim angeschlossen und hat er eigentlich schon gespielt?
Ja, 4 Spiele -4, das war's.
Sehr gut, sehr gut.
44% Bullies gewonnen. Also, 4 Schüsse.
Alles mit 4.
Ja, irgendwie schon, ja.
Sehr gut. Aber die Nummer 4 hat er nicht.
Nein, er hat die Nummer 65.
Ah, sehr gut. Semen Klusanok Gedächtnisnummer.
Ja.
Kommen wir dann doch irgendwie mal zurück auf die Huskies zu sprechen. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ja, 4 Spiele seit der letzten Aufnahme. 2 Heimsiege, 2 Auswärtsniederlagen. Insgesamt das letzte Wochenende mit dem Heimsieg gegen Bayreuth und der doch deutlichen Auswärtsniederlage in Tölz eher durchwachsen. Könnte daran liegen, dass Donnerstag eine Hochzeit gefeiert wurde. Cory Trevino hat seine langjährige Freundin, Tatjana hieß sie, glaube ich, ja, zur Frau genommen. Und ja.
Glückwunsch an dieser Stelle.
Er wird uns bestimmt hören und verstehen,
ja,
was wir reden.
Ja, gehe ich davon aus, dass die Spieler sich informieren, was wir über sie denken.
Aber da brauchen wir noch einen Dolmetscher, weil die Hochzeit wurde wohl auch gedolmetscht.
Okay.
Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Egal, aber wir gratulieren natürlich an dieser Stelle.
Also ich muss gestehen, mich interessiert Eishockey sehr, aber das Drumherum finde ich nicht immer so spannend.
Ja, es ist so ein Celebrity-Ding, ne? Also, ja, hat keine Zeit.
Stimmt, das.
Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass so eine Hochzeit...
Es gab ja einen Artikel in der Kassler Bunten, ne?
Ja, die Kassler Bunte. Das ist ja alles. Es wurden tatsächlich auch alle Medienvertreter eingeladen, also zu dieser Hochzeit. Kann mich nicht erinnern, dass mal um die Hochzeit so ein Bohai gemacht wurde. Aber okay, er ist hier, er hat jetzt keine Familie hier und so, da finde ich das cool. Und die Spieler haben ihn ja auch überrascht. Kommen wir zum Sportlichen zurück. Ja, woran lag's, Nils? Was denkst du, dass das letzte Wochenende eher durchwachsen war? Abseits der Hochzeit.
Ja, ich hab lange überlegt. Also ich glaube schon, dass die Hochzeit ein Faktor war, ganz ehrlich. Auch so Gerüchten zufolge. Aber letzten Endes, wenn man das Spiel gegen Bayreuth gesehen hat, eigentlich lief genau alles das nicht, was vorher lief. Also ich sag mal, der Saisonstart, wir wurden ja echt ein bisschen... Ja, wir wurden ja schon verwöhnt. Also ich will es nicht sagen, es war so ein bisschen wie Hessenliga, nur auf höherem Niveau, aber es lief ja alles.
Ja.
Eine Zeit lang. Und gerade so, ich sag mal, das war ja schon wie so eine geölte Maschine. Die Pässe kamen wirklich haargenau an, also konnten wunderbar weiterverwertet werden und die Qualität der Schüsse, alles ging in den Winkel und so. Und auch jeder, ich sag mal, diese Lucky Bounces, also jeder Puck kam irgendwie zu einem Husky-Spieler, der eigentlich nur noch das Ding versenken musste. Oder selbst wenn der Schuss nicht so toll war, er ging trotzdem rein. Und gegen Bayreuth lief alles das nicht mehr. Also die Pässe waren immer einen halben Meter im Off, wo ich auch gedacht habe, so Gott, oh, das wird ein Spiel werden. Also das hast du ja schon in den ersten 2 Minuten eigentlich gesehen. Ja. Oder nicht? Also ich fand, das war am Anfang klar, dass das nichts wird.
Ja, also ja.
Naja, also wenn die Pässe halt einfach schon so wirklich einen halben Meter wegkommen, dann dachte ich schon so, ah, das wird wieder eines dieser Spiele. Weil ich glaube, du kannst es manchmal nicht erklären. Also manchmal läuft es und manchmal läuft es halt überhaupt nicht. Und das war halt einfach so ein Spiel, wo von Anfang bis Ende so der Wurm drin war. Und deswegen hat mich ja eigentlich, haben mich diese 3 Punkte vielleicht noch mehr gefreut als bei den Top-Spielen. Weil ich habe immer gesagt, wenn sie die schlechten Spiele anfangen zu gewinnen, dann ist es eine gute Mannschaft.
Ja.
Und das haben sie im Endeffekt geschafft, indem die vierte Reihe im Grunde getroffen hat. Weil die anderen Reihen, wenn man so gesehen hat, also die Reihe um Richie zum Beispiel, das wäre eine Katastrophe.
Völlig aus dem Spiel.
Ja, also da lief ja gar nichts, also überhaupt nichts. Ich habe eigentlich noch gewartet, es fehlte nur noch so ein Kufenbruch oder so, weißt du, so irgendwas völlig Schräges, aber ansonsten, da lief ja echt nichts. Und dass sie das Spiel trotzdem gewonnen haben, fand ich super, aber da habe ich schon so gedacht, so, es könnte natürlich auch sein, dass man vielleicht auch sagt, also ich will jetzt Bayreuth nicht zu nahe treten, aber das ist vielleicht auch so ein Gegner, wo man, wenn alles läuft, dann doch sagt, naja, es ist ja nur Bayreuth.
Ja, genau, also ein
So
mentales Ding.
unterbewusst, genau, so mentales Ding, wo man auch unterbewusst vielleicht dann doch nicht so diese 100% in die Vorbereitung steckt. Also seitens der Spieler, ich glaube, der Tim Kehler steckt da die üblichen 100% rein. Aber, und dann denke ich mir auch so, Tölz, ja, die haben sich zwar gewandelt und den kommender Meister 2026 und das wissen wir ja alles, aber das ist auch so eine Mannschaft, wo ich immer noch denke, eigentlich es fühlt sich immer noch an wie so ein bisschen Tabellenkeller. Und ich glaube, man ist in das Wochenende generell nicht so vielleicht mit der Einstellung gegangen. Lass es nur 95% gewesen sein oder so. Und das funktioniert einfach nicht. Und so Wochenenden gibt es halt auch. Also ich glaube auch nicht, dass die Spieler das absichtlich machen, aber wir kennen das alle unterbewusst. Man nimmt es dann nicht so ernst, wenn man vielleicht denkt, es könnte einfacher werden.
Ja, aber das ist ganz normal. Also ich glaube auch,
Ja, völlig normal.
auch wenn man das immer erzählt, wir können uns gegen jeden Gegner gleich motivieren. Da spielt dir das Unterbewusstsein schon irgendwie einen Streich. Denn gibt ja auch selber, wenn man irgendwie zur Arbeit geht, Sachen, die macht man halt lieber und Sachen, die macht man nicht so gerne. Und ja, dann hat man auch ein Motivationsproblem. Unterbewusst. Und ja, wie du auch
Ja, und vor allen
sagst.
Dingen, wenn dann noch auch so ein Spiel halt so beginnt, dass du echt so den Eindruck hast, wäre ich doch im Bett geblieben, weißt du, mit den Pässen, die nicht kommen, weil halt die Lucky Bounces fehlen so ein bisschen auch. Und dann, ja, keine Ahnung, dann bist du zum Spiel drin und irgendwie so, läuft nicht. Und das ist dann sehr schwer gegen Bayreuth, die so ein bisschen, ich finde sie nicht gut, also für mich wirklich keine gute Mannschaft, aber sie haben sich bemüht.
Ja.
Und eine Mannschaft, die sich bemüht, ist halt immer gefährlich.
Ja,
Und letzten Endes kann man ja eigentlich froh sein, dass dann so ein bisschen, ich sag mal, ja, die Spieler das Spiel entschieden haben auf Kasseler Seite, die ja eigentlich viel kritisiert wurden auch letzte Saison und aber eigentlich an denen man momentan überhaupt nichts aussetzen kann, ne?
überhaupt nicht, ne? Also generell, Michi Christ spielt die
Fantastisch.
Rolle, die ihm zugewiesen wird, oder generell, das sagen sie ja immer über jeden, also auch Derek Dinger hat es ja im Interview gesagt, dass jeder seine Rolle akzeptiert und dass ein Team dahinter steht. Ne? Das ist das, was dieses Jahr anders ist als letztes Jahr. Also das kommt ja immer wieder. Und ich sag so, Michi Christ ist eigentlich ein Sinnbild dafür. Ne? Der spielt seine Rolle wirklich stark. Und man kann ihn nicht kritisieren. Du kannst ihn eigentlich in jeder Unterzahl bringen und du weißt, dass er sich in jeden Schuss schmeißt und dann halt, so wie jetzt, dann eben noch den Ausgleich und den Game-Winner zu erzielen. Top.
Ja, aber das ist halt schon so ein bisschen der Unterschied. Also ich finde, also letzte Saison hatte er ja offensiv absolut, ja, eigentlich null gefeiert. Er hatte dieses eine Bombenspiel, wo er knapp am Hattrick vorbei ist. Und ansonsten war er offensiv, fand er einfach nicht statt. Und das hat sich diese Saison schon extrem gewandelt. Ich meine, er hat jetzt 4 Saisontore, er hat so viele Saisontore wie Ryan Moser zum Beispiel.
Ja.
Es ist ja schon, also es ist schon Wahnsinn, nach 12 Spielen 4 Saisontore. Könnte man jetzt hochrechnen, aber es wäre vielleicht ein bisschen unfair. Aber ist natürlich ein ganz anderer offensiver Output. Und man sieht halt auch, man wollte Wert darauf legen, dass man 4 Reihen hat, die gut spielen. Und genau das hat man momentan einfach. Also man hat 4 Reihen, die torgefährlich sind.
Ja,
Also
das.
alle Spieler in dem Team haben schon gepunktet. Mittlerweile haben auch alle Stürmer, bis auf Erik Valentin, der erst 4 Spiele hat, haben auch alle Stürmer schon ein Tor. Also mindestens eins. Ich glaube, nee, alle haben schon sogar zwei. Mindestens zwei. Die wenigsten Tore, es hat auch nur ein Stürmer, zwei. Das ist, wenn ich das richtig sehe, Moment, das ist Nathan Burns. Und ansonsten haben schon alle Stürmer mindestens 3 Tore. Und das zeigt es eigentlich schon. Also da ist wirklich eine unglaubliche Tiefe in dem Kader und gefällt mir sehr, sehr gut natürlich.
Ja.
Und rettet einem dann gegen so Mannschaften wie Bayreuth auch mal den Arsch.
Das stimmt. Wobei, wir müssen ja irgendwie noch so Und ja, über die Szene kurz vor Schluss reden, weil dann machst du gerade den Ausgleich, hast eigentlich so ein Gefühl, das Momentum auf deiner Seite, kannst Druck ausüben und dann bricht da oben eine Scheibe. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Erst habe ich gedacht, irgendwie, keine Ahnung, was war das denn? Ist da gerade ein bisschen Bier runtergekommen? Ich war nicht in
Wo
der
kommt der
Halle.
Schnee her? Ich dachte, wo kommt der Schnee her?
Ja, ich dachte irgendwie Monster-Bierdusche, aber ja, dann wurde es irgendwie still, dann hat man irgendwie gesehen, das war kein Bier, diese Scheiben oder diese Dings lösen sich nicht auf. Ja, gut, und dann hat man einen tanzenden Joe Gibbs im Spray-Stream gesehen. Ja, was war das für eine Aktion?
Ja, also. Der Trainer von Bayreuth hat es ja auch gesagt, also ich dachte, das tut uns, also das kommt uns ganz gelegen.
Ja.
Und das hat auch Tim Kehler so gesehen. Ja, war natürlich auch der Zeitpunkt, war sehr ungünstig natürlich. Ja, was das für eine Aktion war, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ich habe es nicht verstanden. Aber dazu kenne ich auch mittlerweile den Heuboden einfach zu wenig. Ich bin ja dann doch eher der Dauerstreamschauer mittlerweile.
Also
Ich habe mir sagen lassen, die Scheibe muss viel aushalten pro Spiel.
genau. Aber eigentlich die daneben, also so, das ist weil, also während des Spiels wird er ja öfters mal gegen getreten, gegen geklopft und so weiter, habe ich mich eh schon gewundert, warum das so der Fall ist. Aber jetzt ging es ja mit Anlauf runter von den Stufen und ja, gut.
Also ich habe es mittlerweile als Video gesehen und habe mir gedacht, jetzt bin ich auch nicht schlauer als vorher. Also, keine Ahnung. Ich hoffe, sie können es halbwegs schnell ersetzen. Ich weiß gar nicht. Es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, so ein Glas zu bekommen, oder doch?
Ich habe keine Ahnung. Also ich werde morgen mal schauen, ob dieser Tisch noch da steht.
Also, ich gemein wäre, würde ich jetzt sagen, typisch Kassel wäre, wenn wir bis Saisonende dort Pappe hätten.
Na gut, du siehst ja dann noch weniger, ne, vom Heuboden aus. Also wenn du die
Ja,
Scheibe da schon nicht hast.
die vielleicht immer gegentreten sollten, auch genau dahinter stehen bleiben, dann bitte.
Ja.
Nee, also ich hoffe natürlich, dass man schnellstmöglich ersetzt, weil für die Sicht, ich fand den Heuboden, also ich persönlich war nie ein Fan des Heubodens, einfach weil ich muss das ganze Spielfeld sehen. Und gerade hinter dem Tor ist wichtig. Und wenn man natürlich das Tor dann auch nicht mehr sieht von manchen Stellen, das ist dann irgendwie suboptimal. Also ich hoffe, sie kriegen es schnellstmöglich ja, irgendwie hin, dass man eine Scheibe hat halt. Und nicht einen Tisch.
We will see. Keine Ahnung. Wäre natürlich blöd, wenn von der Liga noch was käme. Die haben ja gesagt, sie werden untersuchen. Gibt keine
Ja, aber
vergleichbaren Fälle. Keine Ahnung.
ganz ehrlich, was willst du den Huskies vorwerfen? Du kannst nicht vor jede Scheibe einen Ordner stellen. Du kannst auch nicht jeden Fan in 1:1 Bewachung eines Ordners nehmen. Das ist abstrus. Also ich wüsste halt einfach nicht, was will man dem Club da vorwerfen in der Hinsicht?
Keine Ahnung.
Das ist. Also, dass sie es untersuchen, finde ich okay, weil es könnte ja sein, dass, aber wie gesagt, ich sehe einfach nichts. Ich hoffe eigentlich, dass die Liga sagt, naja, bei sowas kann man halt nichts machen. Faktor Mensch. Und ja, so ist es halt.
Ja. Gibt es eigentlich eine Glasversicherung für eine Eishalle? Ah,
Ich habe keine Ahnung.
egal. Ich habe da heute nur dran gedacht, weil. Ah, egal.
Karglas repariert oder so, ne?
Ja, aber nur bei Steinschlag, ne? Und auch nicht im Sichtfeld.
Ja, verdammt. Also demnächst Steine werfen.
Sehr gut, das ist die super Idee.
Ja, oder einfach Scheiben in Ruhe lassen.
Scheiben in Ruhe lassen. Das wäre gut. Ja, haben wir denn noch was zu den letzten oder zu den vergangenen Spielen?
Ja, schwierig. Also Tölz kann man erwähnen, letztes Spiel, das war gar nichts. Das war absolut, absolut gar nichts.
Starkes Powerplay von Tölz. Gut, wenn er
Ja.
die. Ja. Aber da war auch nicht so viel dagegen gesetzt im Powerplay, ne? Also das war auch ein funktionierendes Powerplay auf der anderen Seite, aber. Ja,
Ja, also
da
man
waren die
muss halt auch
Huskies
dazu
nicht
sagen,
da.
Strafen sind halt das Problem der Huskies, ne?
Ja.
Das war auch in Tölz wieder der Fall. Also die Mannschaft ist einfach zu, also sie, in meinen Augen nimmt sie zu viele Strafen dafür, dass sie so gut ist. Und die Stärke der Huskies, und das hat man eigentlich in allen Spielen gesehen, Puckbesitz. Also die Mannschaft ist unfassbar gut in Sachen Puckbesitz. Und gerade wenn die Scheibe läuft, und auch natürlich ist es ist die beste Verteidigung, ne? Wenn du den Puck hast, fängst du keine Gegentore. Und insofern denke ich mir, so eine Mannschaft, die viel Puckbesitz hat und eigentlich wirklich technisch ja so überragend ist, dann muss man wirklich sehen, dass diese Strafen verschwinden. Ich meine, in Tölz muss ich sagen, es hat Oswald gepfiffen und ich fand auch nicht alle Strafen wirklich nachvollziehbar. Aber trotz allem, es sind zu viele Strafen. Das Problem bleibt.
Und meistens von Verteidigern, ne?
Da habe ich gar nicht drauf geguckt, wenn du das jetzt sagst.
Naja, Schäferin, Müller, Walters, Humphreys, Tram, das sind so die führenden hinter Austin Carroll, ne? Aber ja.
Müssten wir mal drauf achten, warum das so ist, warum die Verteidiger so viele Strafen nehmen.
Da müssen wir echt mal drauf achten.
Ich sehe schon Strafenanalyse, ganz wichtig.
Wir können ja leider nicht komplett tracken, die Spiele im Nachhinein. Das ein Feature, was vielleicht jemand, der Spray-Nähe hat, mal an Spray herantragen könnte.
Was jetzt? Dass die Spiele dauerhaft online bleiben?
Ja.
Hat Sprayed immer gesagt, würden wir sofort machen. Die Vereine wollen das nicht.
Ah ja, okay.
Vereine Schrägstrich Liga. Von Sprayed aus gesehen ist das technisch absolut möglich und ich glaube, sie hat noch nichts dagegen.
Gut, dann, falls uns ein Offizieller zuhört, bei
Also
der nächsten
ich finde es.
Mitgliederversammlung bitte dafür stimmen.
Ja, ich finde es auch total schade. Also ich denke, so zumindest, wenn man die komplette Saison rückblickend betrachten kann. Also ich meine, ja, die offiziellen Trainer und so weiter, die kriegen ja die Spiele eh alle auf CD.
Genau.
Aber ich fände so ein Archiv, wo man auch ein bisschen nachgucken kann, wo auch gerade diese ganze Stats-Nerd-Szene nachträglich tracken kann, weil einfach Daten vorhanden sind, dann. Ich fände es nicht uninteressant. Ich würde es zulassen. Aber gut, das gehört zu den vielen Dingen, die offiziell entscheiden, die ich nicht nachvollziehen kann.
Ja, okay. Ja, okay. Also, wir werden da ein bisschen drauf achten. Vielleicht kriegen wir auch Input von außen. Vielleicht hat da jemand ja schon mal ein Auge drauf geworfen. Und schauen wir mal, ob die Huskies am nächsten Wochenende auch so viele Strafen ziehen. Die Gegner sind ja, FRA und FRB.
Wahnsinn.
Super, oder?
Ja,
Da habe ich
Wahnsinn.
mich den ganzen Tag schon drauf gefreut.
Großartig.
Ja,
Allein dafür lohnt sich das Hören dieses Podcasts, ja.
eben. Sehr gut. Wenn du gelacht hast, dann hat sich's auch gelohnt.
Ja, Wahnsinn.
Ja, Freitag auswärts in Frankfurt. Denkst du, das Spiel findet überhaupt noch statt?
Weil?
Naja, Ponomarev, der verkauft doch jetzt in Frankfurt dann seine Anteile.
Ja, wir müssen auch unbedingt Ponomarev erwähnen. Damit nerven andere Podcasts nicht auch schon irgendwie die ganze Zeit. Ja, ich nehme an, das hat, na, ich hoffe, es hat mittlerweile jeder gelesen, dass
Ja, eben.
Ponomarev versucht hat, seine 46% Anteile an Frankfurt zu verkaufen für läppische 2 Millionen Euro,
Kurz noch
die dann bewirken
eingrätschen.
würden.
Kurz noch eingrätschen. Ponomarev ist Gesellschafter in Krefeld, nicht mehr in Düsseldorf, für die jetzt die erste Liga nicht mehr so verfolgen. Also.
Ja, und aber auch Krefeld sowohl Rundball als auch Eishockey, ne?
Ja, genau. Ja.
Ja, also das ist der Chaos-Russe da vom, was ist das eigentlich, Ruhrgebiet, ist alles Ruhrgebiet da drüben.
Aber der hat jetzt Stefan Effenberg für den Fußball eingestellt, habe ich gesehen.
Ja, total großartig.
Ja, genau.
Aber mir auch ehrlich gesagt total egal.
Die Frage ist, was wollen die Frankfurter mit 46% an den Krefeld-Pinguinen?
Das Schöne ist ja allein die Vorstellung, dass eine Eishockey-GmbH Anteilseigner einer anderen Eishockey-GmbH in einer anderen Liga wird. Also diese Vorstellung finde ich total großartig.
Ja, super.
Ja,
Also
aber sagt alles, was man über Ponomarev eigentlich wissen muss.
die Frankfurter machen's, oder?
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich hat er seinen Namen genannt und in Frankfurt hat man aufgelegt.
Fritz Meier hat sich sehr gefreut.
Ehrlich. Nee, ganz ehrlich, also das ist so ein Name, ich wünsche ja keinem Club. Also ehrlich nicht.
Nee.
Das ist alles so unfassbar.
Okay, gehen wir mal davon aus, das Spiel findet statt, weil Frankfurt
Ja.
doch nicht zu viel Ebbelwoi getrunken hat und nicht auf den Deal eingeht, der eigentlich sehr lukrativ ist. Ja, Frankfurt zu Hause umgeschlagen. Neben Kassel und wem noch? Okay.
Zu Hause.
Bietigheim ist zu Hause auch noch umgeschlagen.
Okay.
Ja, wird ein schweres Spiel am Freitag.
Gut, das ist Frankfurt immer. Das war ja eigentlich in den letzten Jahren, kann man sagen. Es war eigentlich scheißegal, wie die Kader aussahen und wer besser war in der Saison. Die Derbys waren immer umkämpfte Spiele.
Das stimmt, aber ja, gucken wir mal. Denn die Löwen haben auch 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. Also es ist nicht nur Derby, sondern auch die Form stimmt bei den Löwen mittlerweile. Auch ja, eher durchwachsen in die Saison gestartet. Es sind zwar auch bei den 4 Siegen sind, glaube ich, auch 2 in der Verlängerung erst erzielt worden. Aber trotzdem auf dem aufsteigenden Ast, was die Form angeht.
Ja, aber ich denke, wir haben ja eigentlich nichts zu befürchten.
Denn?
Na, wir hatten ja immer von den berühmten Streaks geredet, ne?
Ja.
Wir hatten ja mal 7 Spiele in Folge gewonnen, dann hat Frankfurt wieder 6 Spiele in Folge gewonnen, dann haben wir wieder 5 in Folge gewonnen, dann hat Frankfurt wieder 6 in Folge gewonnen und aktuell haben wir ja nur 3 in Folge gewonnen. Also ich denke, der Streak wird noch ein bisschen so weitergehen.
Sehr gut. Darauf hatte ich gehofft.
Ja.
Ja.
Großartig, oder?
Sehr gut. Das habe ich mir nämlich nicht angeguckt, aber ich wollte es mir noch angucken. Aber ich wusste, dass du das gemacht hast.
Ja, natürlich. Ich bin immer bestens vorbereitet, das weißt du.
Ja. Warum wusstest du dann nicht, wer zu Hause umgeschlagen ist?
Ja, so Statistiken gucke ich mir nicht an.
Ja. Okay, denkst du, Derby spielt eine große Rolle am Freitag?
Ich habe den Eindruck, das Derby spielt eigentlich in letzter Zeit überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe den Eindruck, es spielt mehr eine Rolle, dass es eine Top-Mannschaft ist und man kämpft um Platzierung. Also ich würde einfach sagen, das ist ein Duell zweier Teams, ja, schon mit den gleichen Zielen, kann man vielleicht sagen.
Dieses Jahr Meister werden oder nächstes Jahr aufsteigen.
Im Endeffekt, die Spieler, die Neuzugänge der Huskies haben auch alle gesagt, wir wollen Meister werden. Dass man mittelfristig wieder aufsteigen will, haben auch beide Teams schon verkündet. Also ja, im Grunde sind die Ziele die gleichen. Meister werden, nächstes Jahr aufsteigen. Also das sind unterschiedliche Voraussetzungen bei beiden Teams, aber ich denke, also das ist, finde ich, mittlerweile eigentlich die größere Rivalität, dass einfach mal abgesehen von vielleicht letzter Saison, wo die Huskies nicht so toll waren, dass es eigentlich wirklich da um gute Teams in der Liga geht, die einfach, ja, die mehr wollen. Und das ist fast wichtiger als dieses, ja, Hessen-Derby, was es vielleicht ein bisschen zu oft gab, auch einfach in den letzten Jahren.
Ja, das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Was ich interessant finde, ist, dass irgendwie im Frankfurter Umfeld irgendwie gar nicht so ruhig ist so, ne? Also, dass da jetzt schon irgendwie ziemlich viel Trubel ist. Hast du das mitbekommen oder nicht? Also, das ist so.
Also ich habe das Umfeld, muss ich sagen, von Frankfurt ignoriere ich völlig, weil
Okay.
das ist ja wie Kindergarten. Aber ich habe die Frankfurter spielen sehen. Welches Spiel habe ich mir angeguckt? In Crimmitschau war das auf jeden Fall, wo sie im ersten Drittel eigentlich ja hoffnungslos unterlegen waren. Also Crimmitschau hätte viel höher führen müssen und alles, was von Frankfurt kam, waren so ja so dumme Frustfouls schon. Und ich sag mal, die Spieler sahen nicht alle so glücklich aus. Also da habe ich so gedacht, so ah, ob es in der Mannschaft vielleicht auch schon mal gekracht hat.
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das Umfeld ist irgendwie relativ, naja, nicht unruhig, aber ja, die wollen Punkte und
Wollen wir alle.
ja. Weiß nicht, also so, mal gucken, ob da ein bisschen Ruhe reinkommt, aber nicht am Freitag.
Naja, sagen wir es mal so. Also ich finde, was bei Frankfurt halt auffällt, Roperanta ist okay mit seinem Punkt pro Spiel, kann man sagen. McAuley auch so einen groben Punkt pro Spiel. Steven Delisle als Verteidiger hat jetzt 8 Punkte in 13 Spielen und David Suvantu hat 5 Punkte in 13 Spielen. Also mal davon abgesehen, dass ich hatte es ja, glaube ich, schon mal genannt, dass das System mit 2 Importverteidigern absolut keinen Erfolg verspricht. Glaube ich, mit den Ausländern kann man auch noch nicht so richtig glücklich sein in Frankfurt.
Ja, ich denke mal von Roperanta. Gut, es ist fast ein Punkt pro Spiel, wie du gesagt hast, aber ich denke schon, dass man sich da noch ein bisschen mehr erwartet hat.
Ja, er war ja eigentlich also letzte Saison in Heilbronn hat er 79 Punkte in 51 Spielen. Das ist deutlich mehr als ein Punkt pro Spiel, ne?
Das stimmt.
Aber da haben viele gesagt, also Ranta wird in Frankfurt einfach auch nicht die Freiräume kriegen, weniger Eiszeit wahrscheinlich. Und naja, aber ich denke auch, also Lewandowski ist immer noch so ein bisschen, wenn Lewandowski da ist, dann sieht es gut aus für Frankfurt. Also, aber so ansonsten die Spieler, also ich kann verstehen, dass vielleicht so ein bisschen Unruhe da ist, aber andererseits haben wir so viele junge Spieler, wo ich mich auch mal frage, was ist denn die Erwartungshaltung?
Genau das meine ich ja, ne? Also das ist ja, die jungen Spieler, die müssen sich ja auch erstmal irgendwie entwickeln. Ich sag mal so, in der frühen Saisonphase wird das nicht funktionieren, dieses Team, weil die ja halt viele Junge auch reingebracht haben. Das ist ja auch das, was sie auch immer sagen. Eigentlich diese Saison nehmen wir zum Aufbauen und nächste Saison wollen wir dann mit dieser Mannschaft aufsteigen. Wobei ich mich ehrlich frage, was passiert, wenn es diese Saison nicht funktioniert? Ja, also wenn du jetzt am Ende, keine Ahnung, so wie die Huskies letztes Jahr vielleicht in den Pre-Playoffs ausscheidest mit
Aber
dem
so
Team.
schlecht ist Frankfurt nicht, glaube ich.
Die Mannschaft auf dem Papier letztes Jahr war auch nicht so schlecht, der Huskies.
Ja, aber nee, ich denke, also ich weiß nicht. Also ich glaube in Frankfurt, naja, da war schon immer alles ein bisschen Drama. Es ist halt Frankfurt.
Ja.
Aber keine Ahnung. Also man könnte auch sagen, Patrick Klein hält nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hat.
Wollte ich auch
Seine
gerade
Statistiken sind auch nicht so gut.
nochmal drauf ansprechen. Also Goalie-Duo Klein-Hertel
Geht klar an Hertel momentan, ne?
geht klar an Hertel, ja. Naja, die haben ja noch einen guten auf der Bank. Falls die beiden mal ausfallen.
Du meinst Enyo, wenn der dann.
Genau.
Ja, aber nicht gegen Kassel, bitte.
Nein.
Also so kurzfristig will ich das dann nicht. Wir wollen Klein, oder wollen wir Hertel? Nee, wo wollen Klein, ne?
Wir nehmen Klein, ja. Aber der wird gegen Kassel motiviert. Wobei, die waren ja beide mal im Husky-Trikot. Keine
Eben.
Ahnung, wer von den
Das
beiden.
nimmt sich nichts, ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, wer dran wäre, aber wir werden es sehen.
Keine Ahnung.
Ja, dran an der Pfeife sind auf jeden Fall Sven Fischer und Razvan Gavrilas. Du hast gesagt, heute möchtest du gerne was zu den Schiedsrichtern sagen.
Ja, grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl bei den Schiedsrichtern. Also mal davon abgesehen, dass Sven Fischer mich in den Wahnsinn treibt mit seinen Entscheidungen. Aber 29 Spiele, 20 davon gingen an die Huskies und zuletzt jetzt 6 Siege in Folge für die Huskies unter seiner Leitung. Unter anderem das 10:2 gegen Bietigheim, aber auch das 6:3 gegen Dresden diese Saison. Das ist okay.
Ja, kann man nichts sagen, ne?
Beschwere ich mich nicht. Und Razvan Gavrilas hat uns bislang 5 Mal gepfiffen und alle 5 Spiele wurden gewonnen.
Das klingt gut.
Das klingt super.
Willst du deinen Tipp gleich anschließen?
Ach, ja, wollen ist so eine Sache. Oh, in Frankfurt. Oh, ich glaube, ich tippe mal auf ein 5:4 nach Overtime für die Huskies, Siegtreffer Michi Christ. Wie auch immer das zustande kommt.
Okay.
Aber ich finde immer so ein Overtime-Treffer durch einen Kasseler Jungen, so vor allem Cacciola oder so, das macht jetzt mal Michi. Das finde ich gut.
Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, dass die Huskies eigentlich, dass das wirklich so von dem Hochzeitswochenende war. 2-4 mit Empty Net, also 4-2 Sieg für die Huskies. Und den Empty Netter macht der beste Plus-Minus-Spieler der Huskies. Wir müssen
Oh.
hier, ja.
Oh. Marco Müller.
Und du weißt ja, was das dann bedeutet, ne? Wenn Marco trifft, werden die Huskies Meister.
Hat das letzte Mal gedrückt? Ja, ich weiß nicht.
Ich glaube, das
Echt?
war, ja, das müsste die Saison gewesen sein.
Ich habe keine Ahnung.
Oder war das in
Ist
den
ein
Playoffs? Irgendwas.
Weilchen her auf jeden Fall,
Das
ja.
stimmt, ja. Ja, warte, wir können das ja gerade noch checken. Marco Müller, das kriegen wir doch relativ schnell raus.
Ist eigentlich traurig, dass wir seine Statistiken nicht im Kopf haben.
Das letzte Tor. Wieso ist das hier nicht bei? Ah, okay.
Was suchst du? Du musst doch nur.
Ja, alles gut.
Okay.
Wenn er in den Playoffs trifft, werden die Huskies Meister.
Ja, müssen wir noch ein bisschen warten, fürchte ich.
Ja. Okay, egal. kommen
Aber
wir
es wäre sein erstes Tor seit 2018,
Das stimmt.
17, 18, wann auch immer er da getroffen hat in der Saison. Es wird mal wieder Zeit.
Wir hatten doch irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber wir finden das raus bis zum nächsten. Oder wenn er gegen Frankfurt trifft, werden die Huskies Meister. Oder wenn er in den Playoffs trifft. Eins von den beiden. Wir müssten mal unsere alten Folgen wieder anhören, Nils. Da setzen wir uns gemeinsam mit so
Das
einer.
kannst du machen, das mache ich nicht.
Setzen wir uns so gemeinsam mit so einer Kerze auf den Tisch, auf die
Ja.
Couch und dann hören wir mal alle alten Folgen durch.
Ja,
Und dann
unbedingt.
sind wir irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tage beschäftigt? Egal, es
Ja,
kommt ein bisschen
schon
was
gut
zusammen.
gegen Schlafstörungen oder so, ja.
Oder für, ja genau, gegen Schlafstörungen. Lass uns einfach über Freiburg reden, okay?
FRB, ja.
FLB, genau. Sonntag kommt Freiburg in die Eissporthalle. Ja, Freiburg eigentlich, haben wir ja beim letzten Mal schon erwähnt, besser als wir gedacht haben. Die sind ja jetzt nicht so schlecht dabei. Was Punkte angeht, also achter Tabellenplatz derzeit. Nils hat ihn ja, glaube ich, als Absteiger getippt. Ich möchte es ja nochmal erwähnen.
Ja, ist gut. Nein, Absteiger, Moment, Moment. Ich habe gesagt, sie sind das schlechteste Team. Absteiger habe ich natürlich Tölz getippt.
Ah, ja, jetzt fällt es mir auch wieder ein, wer Freiburg als Absteiger getippt hat.
Ja.
Das waren die anderen 50% vom Podcast. Ja. Okay, also Freiburg auf jeden Fall nicht auf dem Abstiegsplatz derzeit. Die Form ist auch so okay, ne? Also drei Siege in den letzten 5 Spielen. Ja, was man beachten muss, und wir haben ja eben auch schon über Special Teams geredet, Powerplay. Denn Freiburg ist auch extrem stark im Powerplay. 28,6% und ja, vor allem muss man hier Obacht nehmen vor Chris Billig und Scott Allen, die, glaube ich, beide schon mehrfach getroffen. Also die beide im Powerplay schon mehrfach getroffen
Die
haben.
haben beide 4 Powerplay-Tore, ja.
Genau.
Jeweils 4, ja.
Ja. Ja. Du hattest noch was. Die Ausländer hast du dir angeschaut. Der
Naja,
Freiburger.
es ist sehr ungewohnt. Freiburg war immer so eine Ansammlung von einheimischen Spielern und sehr vielen schlechten Osteuropäern. Und jetzt fahren sie die nordamerikanische Karte und es läuft. Also sie haben Cam Spiro als Topscorer, Luke, boah, Pither, glaube ich, ne? Wird
Frag
er
mich wegen
ausgesprochen.
Aussprache.
Ja, stimmt schon. Zweitbester Scorer, dann natürlich Linsenmeier, das war klar, dass er mit dabei ist. Und dann auch noch Scott Allen, also das sind 3 von 4 Scorern sind Nordamerikaner. Das ist sehr, sehr ungewohnt für Freiburger Verhältnisse und auch alle deutlich über einen Punkt pro Spiel. Also das ist schon echt eine gute Ausbeute. Und dazu gibt es dann halt noch Nick Pajot als Abwehr-Importspieler. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, was sie diesmal mit Ausländern gemacht haben.
Ja, haben wir, glaube ich, auch die letzten Jahre immer mal drüber gesprochen, ne? Dass wenn die Ausländer nicht funktionieren, funktioniert Freiburg nicht. Oder generell in der
Ja,
Liga, ne?
kein Team kann ohne die
Genau.
4. Also die 4 Ausländer müssen immer top sein, sonst hast du ein Problem.
Ja, zumindest 3 der 4, ne? Einen Ausfall kannst du immer noch verkraften, aber ja. Aber im Tor läuft es auch ganz gut bei den Freiburgern. Also Ben Meißner, sehr, sehr stark. Save
Mächtig
Percentage.
stark, ja.
Noch besser als Jerry Kuhn und Leon Hungerecker und insgesamt Platz 3 unter den Goalies für.
Macht aber auch alle Spiele. Was ist, wenn er sich mal leicht verletzt?
Er hat schon 28 Minuten abgegeben.
Ja, und Louis Benzing hat in seinen 8 oder fast 9 Minuten noch alle 4 Schüsse gehalten.
Sehr gut, ja.
Ja, aber es ist natürlich, ist schon, also Benzing Meder ist. Die Jungs können durchaus gut sein, das will ich nicht bestreiten, aber sie sind natürlich sehr, sehr unerfahren, ne? Also man setzt dort viel auf Meißner und hofft, dass er halt durchhält.
Eigentlich ein unübliches Modell mittlerweile, ne? Dass man wirklich irgendwie so ein Viertspieler-Goalie hat.
Nö, eigentlich gar nicht, oder?
Ja, aber also gefühlt ging in den letzten Jahren der Trend immer dazu, dass man zwei Starke hat, die halt sich abwechseln.
Ja, wenn du Erfolg haben willst.
Ja, okay.
Aber frag doch mal Dresden, also die haben ja auch
Ja.
ihren Torhüter mal sehr überspielt. Ja, also du brauchst zwei Torhüter, ein guter Backup ist, wenn du irgendwas erreichen willst in der Liga, eigentlich wichtig.
Also drücken wir die Daumen für Freiburg, dass Ben Meissner sich nicht verletzt.
Gut, aber ich sag mal, Freiburg hat jetzt vielleicht auch nicht unbedingt den Anspruch, Meister zu werden.
Naja, aber wenn du dich dann abschießen lässt.
Ich glaube, für Freiburg ist alles ein Erfolg, was besser als Platz 11 ist.
Da stehen sie ja derzeit mit Platz 8. Und
Eben, sie
sogar
spielen gut.
10 Punkte Vorsprung auf Platz 11.
Ja, und sie spielen gutes, ansehnliches Eishockey.
Am Sonntag auch. Oder nicht?
Ich hoffe nicht.
Ja. Haben wir noch was zu Freiburg?
Ja, natürlich. Kasseler Jungs.
Richtig. Denn wir haben ja gesagt, Louis Trattner spielt in Freiburg und wir haben ja auch getwittert, dass mittlerweile jemand anders noch in Freiburg spielt.
Ja, Erik Betzold wurde von Köln, warum auch immer, ich weiß es nicht, warum das in Nauheim vielleicht auch nicht mit der Eiszeit funktioniert hat oder so, ich weiß es nicht. Er wurde jedenfalls fest nach Freiburg verliehen für die gesamte Saison. Also keine Förderlizenz, so wie ich es verstanden habe, sondern eine komplette Leihe.
Ja, genau. Geht ja nicht anders, wenn du.
Ja, stimmt, du kannst nicht mit zwei Teams
Genau, du kannst keine
kooperieren, naja.
Förderlizenz für zwei Teams haben.
Genau, also eine komplette Leihe für die ganze Saison. Finde ich ziemlich cool, weil dieses Konstrukt, also ich meine, DEL, Köln, das konnte man für ihn eher ausschließen, aber dann U20, DNL ist jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt die Liga, wo er noch spielen muss. Insofern finde ich es eigentlich eine gute Sache, dass er jetzt wirklich eine ganze Saison Freiburg als sein Team und ich glaube, das ist für die Entwicklungsstufe echt gut. Hat jetzt die ersten zwei Spiele auch schon gemacht, hat auch schon ein Tor gemacht. Natürlich wo?
Ja, er mochte ja Bad Nauheim so gerne, deswegen hat er auch in Nauheim getroffen.
Genau, in
Für
Nauheim
Freiburg.
natürlich das Tor gemacht. Der Straight-Kommentator meinte nur, ah, das war natürlich klar, wer jetzt wieder drin. Ja, war ein schönes Tor. Und mal gucken, bin mich sehr, sehr gespannt, was seine Rolle auch sein wird in der Mannschaft.
Und da spielt er das erste Mal seit, was haben wir geschrieben, Saison 2013, 2014 wieder gemeinsam mit Louis Trattner, die ja.
Ja, um den Dreh rum.
Ja, die war U16 oder sowas.
Ja, aber Bitzert uns, meine ich, nach einer Saison
Nach der
U16 verlassen hat.
während der Saison irgendwie muss das gewesen sein. Ja.
Stimmt. Stimmt. Ja, er war zu Schülerzeiten, ich erinnere mich sehr gut, er war ja auf dem Niveau, auf dem die Eishockey-Jugend spielte, leicht unterfordert. Aber war eine interessante Mannschaft damals. Also Yannick Valenti hat noch bei den Schülern gespielt damals.
Mirko Pankowski.
Ja, Bödefeld Krüger war natürlich mit dabei, Nico Schnell. Jan-Lukas Senhen war damals auch noch da, der ist ja mittlerweile auch in Köln unterwegs. Paul Kranz hat schon in der Schülermannschaft gespielt, mittlerweile bei den Jungadlern in Mannheim. Jenny Reichert hat damals auch noch Spiele gemacht. Die hat ja dann, ist danach ja kurz danach ja dann auch in die Frauenbundesliga quasi. Also ja, das war schon, aber das sage ich ja immer wieder, wenn Kassel mal seine Talente behalten würde, wir hätten ein Wahnsinnsteam momentan in der U20.
Ja. Goldener Jäger.
Ja, so ein paar Jahrgänge sind das, wo echt wahnsinnig viel draus entstanden ist.
Genau, aber Louis Trattner, der hat noch nicht gepunktet in Freiburg. Sonntag wird
Kommt
das
noch.
passieren.
Muss ich gestehen, würde ich mich dann trotzdem irgendwie freuen.
Ja.
Kann ich? Also irgendwie weiß nicht. Das ist so. Das war so wie das Spiel gegen Heilbronn.
Genau.
Wenn Yannick trifft, dann kann ich ihm ja nicht böse sein, ne?
Ja, genau. Wenn der Spielstand am Ende ähnlich ist, dann passt das.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir einfach gewinnen wir jetzt 10-2, dann dürfen Betzold und Trattner jeweils ein Tor machen, das ist doch gut.
Perfekt.
Aber das ist jetzt nicht mein Tipp, ne?
Okay, dann ich muss ja anfangen, ne?
Ja, ich,
Heimspiel.
Schiedsrichter.
Ah, Schiedsrichter.
Wenn schon, dann richtig.
Ja, Florian Fauerbach und Eugen Schmidt.
Ja, jetzt wurde ich ja schon hier im Vorgespräch genervt. Ein Florian, der 86er Jahrgang ist, das kann nur gut sein.
Ja, also ich gehe da ganz d'accord mit.
Soweit ich weiß, ist das ja ein Nauheimer, der Fauerbach, also Wetterau, also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Andererseits, seine Bilanz ist hervorragend. Bislang ein Pflichtspiel, wo er uns gepfiffen hat, das war letzte Saison, das war ein 6:1-Sieg gegen Bayreuth. Dann noch das Vorbereitungsspiel gegen Carlo Vivari, was nach Penaltyschießen gewonnen wurde in dieser Vorbereitung. Und das waren die einzigen beiden Spiele bislang. Also zwei Siege kann man jetzt so erstmal nicht motzen bei ihm.
100%.
Ja, Eugen Schmidt ist ein schwieriger Fall, muss ich sagen. Grundsätzlich 20 Partien hat er geleitet. 12 davon wurden gewonnen, das ist erstmal okay, aber so zuletzt war ein bisschen der Wurm drin, muss ich sagen. Also diese Saison, die Niederlage in Bietigheim zum Beispiel, hat er gepfiffen. Ja, mal gucken, ja, ich sag mal, da ist noch Luft nach oben.
Ja, das wird schon. Weil die Huskies ja auch wieder treffen am Sonntag zu Hause und was witzig wäre, wenn sie die wenn sie die frisch restaurierte Scheibe mit einem Puck zerschießen
Komm, das ist gemein.
würden. Nein. Alles gut. Nein, aber die Huskies treffen das Tor und nicht die Scheibe und es wird ein 6:2.
Nee, 6 Tore glaube ich eigentlich nicht. Also bei Meißner. Macht man 5-2 draus. Also die Grundtendenz würde ich dir zustimmen. So.
Aber nach dem fünften geht der Meißner ja raus.
Und die
Weißt
2 Tore, ne? Das haben wir ja schon ausgemacht, wer die macht.
du? Ja, genau. Betzold-Trattner. Sehr gut. Ja, haben wir eigentlich über die Huskies geredet und viel geredet wieder. Und wir wollen ja eigentlich so ein bisschen mehr auch über die Liga noch reden. Haben wir ja also nebenbei schon gemacht. Die Frankfurter haben wir behandelt. Die Freiburger. Wir müssen aber, glaube ich, auch mal so langsam über die Landshuter reden, denn die haben ihren Home-Opener gehabt. Also die haben ja das Eisstadion ein wenig umgebaut, teilsaniert. Was haben die da eigentlich genau gemacht?
Dach ab, Dach drauf.
Ah, okay. Haben die jetzt ein geiles Dach, so wie ein Schirke?
Die haben jetzt einen Eiswürfel, soweit ich das. Also ich muss gestehen, ich habe vorhin noch das erste Drittel geguckt. Die spielen ja, während wir aufnehmen, gegen Weißwasser und führen aktuell. Nee, haben das Spiel ist Schluss. Sie haben 7-1 gewonnen.
Haben Sie doch noch einen reinbekommen? Eben stand 7:0.
Ja, Bojachinov hat noch getroffen.
Naja. Ja.
Also ich habe auf jeden Fall bei Sprague mal reingeschaut, bei Landshut im ersten Drittel, und dort hat er erklärt, dass wohl das Dach einfach abgenommen und ein neues Dach drauf mit Videowürfel, und deswegen hat sich das halt so ein bisschen. Ich nehme an, das war eine Sicherheitsmaßnahme auch, ich weiß es nicht. Also Dächer und Eishalle, das ist immer so eine heikle Geschichte. Und natürlich ein Videowürfel ist ja auch eine coole Sache.
Ja. Traglast vielleicht nicht gereicht für einen Videowürfel. DEL-tauglich machen für den Aufstieg nächstes Jahr.
Ja, vielleicht. Vielleicht will man auch Meister 25 schon werden.
Ja, auf jeden
Ist
Fall.
noch ambitionierter da unten, ne?
Ja, natürlich. Je weiter man südlich fährt
Naja,
und
die
das
Ober.
hin.
Ich glaube, Tölz ist Oberbayern, ne? Ich
Ah.
glaube, die, wenn die 26 ankündigen, dann müssen die Landshuter Niederbayern, so wie ich das verstanden habe, müssen die natürlich noch einen drauflegen.
Ich habe keine Ahnung, wo die geografisch liegen. Ich gucke jetzt auch nicht in die Eishockey-News, weil da.
Da liegen die irgendwo, ja,
Da
das
gibt es
ist.
dies ja auch gar keine Karte.
Ja, stimmt, da kann man dies ja gar nicht gucken.
Ja, schlecht. Naja, Landshut, ja, auf jeden Fall jetzt 7:1 und das erste Heimspiel auch nur nach Penalty-Schießen gegen Krimmitschau verloren. Zwei Heimspiele gemacht und ja, einen harten Ausfall noch, denn wir haben ja über die Ausländer gesprochen. Josh McFadden hat sich verletzt und hat in 8 Spielen 3 Tore, 3 Assists gemacht, fällt jetzt aber wahrscheinlich den Rest der Saison aus, ne?
Ja, so die Kreuzbänder sollen durch sein.
Das ist
Also
schlecht.
man sagt 6 Monate. Ich kann das aber nicht einschätzen. Es gibt Sportler, die sind dann nach Wunderheilung 3 Monaten wieder da. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, gerade weil man ja dann auch echt schwer wieder zurückkommt mit Reha und so. Ich würde auch sagen, ich halte dann Comeback nächste Saison für realistischer.
Ja.
Also sie werden auf jeden Fall jetzt einen Ausländer nachverpflichten. Ich nehme an, sie werden versuchen, ihn 1:1 zu ersetzen.
Ja, davon gehe ich aus. Über wen wollen wir noch reden? Müssen wir über Dresden reden?
Nee, ich würd sagen, wir bleiben auch kurz bei Landshut, würde ich sagen. Also,
Gerne.
da ich ja heute noch so ein bisschen noch Eindruck, ich hatte auch ein bisschen was vom Home Opener noch gesehen, aber das ist schon ein guter Aufsteiger, muss ich sagen. Sie haben echt, echt gute deutsche Spieler natürlich, das kennt man nicht anders aus Landshut. Aber mit Sanik und Pompey natürlich auch zwei sehr, sehr starke Importspieler aus Ravensburg geholt, die auch mir heute im ersten Drittel schon wieder sehr, sehr gut gefallen haben, die heute auch wieder sehr, sehr gut gepunktet haben, das muss man auch dazu sagen. Und generell eine Mannschaft, ich war am Anfang nicht ganz sicher, was man von ihnen erwarten kann, aber ich glaube, sie sind, sieht man ja jetzt auch, sie haben ja eigentlich schon ganz gut gepunktet dafür, dass sie nur Auswärtsspiele hatten. Haben dann heute auch schon den letzten Platz verlassen, wenn mich das nicht alles.
Ja,
Ja, ich glaube,
ja.
ne? Wenn dann kommen sie, sind sie heute schon ein bisschen geklettert, dann haben sie immer noch so, naja, 4 Spiele weniger grob. Also insofern, die werden sich, glaube ich, auch noch ordentlich ins Rennen um Platz 10 auf jeden Fall einmischen. Und ich, alles, was ich so gesehen habe, würde ich sagen, also Platz 10 ist auch sehr realistisch für Landshut. Ist eine gute Mannschaft, da ist auch ordentlich Stimmung natürlich in der Halle, das kennt man. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich.
Denkst du, die Torhüter, also habe ich mir jetzt mal angeschaut, Hübel ist ja jetzt auch schon relativ, naja, alt. jetzt auch nicht so die guten Stats, die beiden. Weiß nicht, also sehe ich so ein bisschen als Knackpunkt eigentlich, oder?
Ich zum Beispiel gar nicht, weil ich eigentlich der Meinung bin, also ich verstehe es eh schon nicht, dass Hübel spielt. Also ich würde Berger spielen lassen und würde mich dann glücklich damit fühlen. Keine Ahnung. Ich halte Patrick Berger für einen absolut grundsoliden deutschen Torwart.
Stimmt, der ist auch noch da. Der hat doch schon.
Der hat heute auch wieder gespielt, also heute müssten seine Statistiken dann auch, er hat ja bislang noch nicht so herausragende Statistiken gehabt in seinen 20 Minuten, die er hat oder so. Aber er hat ja heute auch gespielt, nur ein Gegentor. Ich denke, das wird sich normalisieren bei ihm. Und ich meine, er war ja auch Stammtorhüter letzte Saison in der Oberliga, war einer der Hauptgründe, warum es geklappt hat mit dem Aufstieg. Hat eigentlich alle U-Nationalmannschaften durchlaufen. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter. Und ich denke, nee, da müssen Sie sich absolut keine Gedanken machen.
Das wollte ich hören.
Ja, ich glaube auch, dass Philipp Maurer auch noch ein sehr, sehr guter dritter Torwart ist. Auch jung, auch, naja, noch relativ unerfahren, aber grundsätzlich auch ein wirklich guter Torwart noch. Also neben Tor müssen sie sich absolut keine Gedanken machen, denke ich.
Okay. Magst du noch was zu Landshut sagen?
Nö, dann springen wir jetzt einfach mal weiter.
Wo springen wir denn hin? Springen wir nach Dresden? Wir haben ja schon so
Auf
ein.
die Gefahr, dass wir jetzt schon wieder über Rico reden, aber ja, wir müssen über Dresden reden.
Ja, du hast ein paar Spiele gesehen, hast du gesagt.
Ja, sagen wir es mal so, seit Rico in Dresden ist, interessiere ich mich witzigerweise auch ein bisschen für Dresden, weil ich weiß nicht, ich kann ja nicht genug kriegen von Spielen von Rico. Aber ich finde es einfach spannend, weil natürlich, ich meine, er war lange in Kassel und wir haben ja auch gesehen, wie es zu Ende ging. Aber ich finde es einfach spannend, wie läuft das System jetzt so in Dresden? Wo ist deren Problem? Was macht er vielleicht dann auch im System anders? Das ist ganz schön schwer, weil Dresden ist echt eine Trümmertruppe. Es tut mir echt leid, aber das ist eine beschissene Aufgabe, die er da angenommen hat. Ja, also Dresden ist wirklich, die Mannschaft gefällt mir von vorne bis hinten nicht. Also die Deutschen sind unfassbar schlecht momentan. Fehleranfällig. René Kramer macht unfassbar schlechte Spiele eigentlich. Thomas Pielmeier auch Fehler über Fehler. Also das zieht sich eigentlich durch diese ganzen, ich sag mal, diese ganzen erfahrenen Deutschen, die da sind. Schaffen es nicht, da so ein bisschen Grundgerüst reinzubringen. Struktur, da ist ein Hanusch, Lavallee, Toni Ritter natürlich. Das sind alles Spieler, wo ich mir eigentlich erwarten würde, dass sie, ja, ich weiß nicht, so eigentlich mehr Ruhe reinbringen, aber sie sorgen halt teilweise echt dafür, dass Gegentore hagelt. Und dann hast du da noch so ein, ich sag mal, so ein, ja, wie soll man das nennen? So ein Spaßvogel wie Jordan Knackstedt rumlaufen, der mehr mit sich und den Gegnern beschäftigt ist, als mit Eishockeyspielen. Ein großartiger Eishockeyspieler, das ist nicht die Frage, aber irgendwie, weiß ich nicht, der hat andere Ziele. Und dann wird es echt schwer. Und das gefällt, also Dresden gefällt mir von vorne bis hinten nicht eigentlich.
Ja, kommen nicht so richtig
Tut mir.
raus aus ihrem Loch, ne?
Nee, also wenn ich auch zum Beispiel sehe, Steven Rupprecht, ne? Ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. ist jetzt auch ein 89er Jahrgang, hat viele Jahre DEL gespielt, ist mittlerweile ein Veteran in der DEL 2, war immer so für, naja, eigentlich für 20 plus Punkte gut. Momentan 13 Spiele, 0 Punkte. Was hat er noch? Minus, minus, minus. Wo ist er denn?
Minus 8 verloren oder sowas, glaube ich.
Ja, irgendwas Schlechtes. Genau, minus 8. So, das ist so ein Sinnbild auch wieder. Weißt du, eigentlich ein erfahrener Deutscher, aber sonst läuft überhaupt nichts.
Heute werden die Statistiker uns verfluchen, weil wir so viel über Plus-Minus reden.
Ja, natürlich. Grundsätzlich ist es, also, aber es ist für mich ein Indikator, dass wenn, dass die Reihen auch irgendwie in irgendeiner Hinsicht einfach nicht stimmen. Also wer die Fehler macht, ist ja dann eigentlich letztendlich auch völlig egal. Irgendeiner macht immer Fehler. Und das ist momentan so ein bisschen das Problem von Dresden. Sehr, sehr viele individuelle Fehler oder man verzettelt sich halt in Duelle. Also so in Rededuelle oder Faustkämpfe. Sie sind unfassbar undiszipliniert auch. Das haben wir ja im Vorfeld haben wir auch besprochen. So haben wir auf die Strafen geguckt. Die meisten Strafminuten in der Liga.
Ja, und vor allen Dingen 7 Zehner, ne? Schon.
Ja. Ja. Freiburg hat 4 Zehner, das ist Platz 2 und Dresden hat schon 7 Zehner und das ist echt irre.
Ja, das ist Undiszipliniertheit.
Genau. Ganz einfach. Und dann hast du es echt schwer. Ja. Und wenn es eh schon nicht läuft, dann willst du nicht auch noch permanent in Unterzahl spielen.
Ja, also man muss natürlich sagen, bei den 245 Strafminuten sind eben die 7 Zehner und aber auch schon 2 Zwanziger dabei. Ja.
Und Dresden hat ein 74% Unterzahlspiel, also drittschlechtestes Unterzahlspiel der Liga. Das hilft dann auch nicht, ne?
Bisschen besser als bisschen schlechter als die Huskies.
Ja. Ja. Besser als Frankfurt.
Ja.
Aber ja, also ich finde es immer sehr, sehr spannend. Also ich muss ja sagen, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Katastrophentourismus, aber ich schaue mir ja gerne Spiele von Mannschaften an, wo es nicht läuft. Weil es einfach auch sehr, sehr spannend ist, was da so. Ja, was man so beobachten kann und ja, wie Dresden da rauskommen will, ich weiß es nicht. Sie bräuchten so eine zündende Idee. Sie haben ja auch sogar noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Hast du sicherlich auch mitbekommen, oder nicht?
Nein.
Peter Pohl?
Doch, habe ich mitbekommen.
Hast du mitbekommen?
Ja.
Ein Spieler, der mich damals in Berlin und auch in Ingolstadt durchaus begeistert hat. Guter Schlittschuhläufer einfach. Naja, hat jetzt 5 Jahre DEL gespielt, aber ich sag mal, jetzt 2 Spiele, ein Assist, das ist glaube ich nicht das, also ich sag mal, wenn er jetzt vielleicht gekommen wäre und hätte gleich eingeschlagen oder so mal ein Zeichen gesetzt, aber so muss man befürchten, er passt sich vielleicht so ein bisschen der Mannschaft an, das ist immer so die Gefahr bei einem Neuzugang.
Wobei man da ja auch relativieren muss, die letzten beiden Gegner waren Ravensburg und Heilbronn. Wollen wir eigentlich direkt über Heilbronn sprechen? Die Überleitung wäre jetzt perfekt.
Ja, können wir machen.
Denn Heilbronn ist ja dieses Jahr eigentlich ein recht gut funktionierendes Team. Auch da hast du Spiele gesehen und sagst, du weißt gar nicht, warum das überhaupt funktioniert bei denen. Also nicht, warum es funktioniert, sondern wir haben ja eben über Strafen gesprochen und wir haben ja immer gesagt, Heilbronn ist der Liga der Liga führende an Strafen und ja, auch dieses Jahr irgendwie nicht so, ne?
Also, ja, aber auch, weil Schiedsrichter weggucken. Also, ich habe das unfassbar unterhaltsame Spiel Heilbronn-Dresden gesehen. Das war, ja, wie soll man das beschreiben? Stellt euch einfach vor, ihr macht einen Nordamerika-Urlaub, seid irgendwo mitten im Nirgendwo, ihr seht, weiß nicht, man kennt keinen Ort und so und da steht eine Eishalle und ihr geht hin und es spielen irgendwelche, ja, Freizeit-Eishockeyspieler und eigentlich wird sich von rund um die Uhr nur geprügelt oder Trash-Talk, dann wisst ihr ungefähr, wie Heilbronn gegen Dresden aussah. Auch mit dem gleichen Publikum in Heilbronn natürlich. Das hat ja auch immer so ein bisschen was von hitlerweltlerisch. Also das, ist das eigentlich die Sponsorentribüne, die da immer durchs Bild springt?
Ich weiß es gar nicht.
In Heilbronn, also die Leute, die da immer so rechts und links der Kamera sitzen, das ist so unfassbar peinlich. Ja. Unfassbar peinlich. Und ich hatte immer so den Eindruck, es sieht immer so ein bisschen wie Sponsoren aus. Also jedenfalls nicht wie wirklich Eishockey-Fans. Die sind einfach nur da, um einfach mal zu zeigen, was für Idioten sie sind. Es ist echt unfassbar.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, ich glaube, das weiß jeder, der die Spiele anguckt. Weil die springen ja auch wirklich permanent durchs Bild. Also ansonsten, ich gucke Heilbronn eigentlich sehr, sehr gerne, weil sie haben sportlich natürlich sind sie sehr, sehr interessant mit einigen jungen Spielern und so.
Ja.
Reden wir erstmal über Valenti, glaube ich. Das ist
Ja,
am
genau.
besten.
Warum es dann doch
Ja, ich.
funktioniert.
Ja, warum es funktioniert, ist natürlich unter anderem Yannick Valenti und Powerplay Yannick Valenti. Unfassbarer Schlagschuss. 8 Powerplay-Tore bereits. Da war übrigens Rico so schlau, sich zu sagen, oh, Valenti im Powerplay, den lasse ich mal lieber mit 2 Mann decken. Hat funktioniert. Valenti hat im Powerplay nichts gerissen in dem Spiel.
Gegen Dresden, ja.
Ja, also das war schon echt clever. Ansonsten spielt er ja meistens vierte Reihe. Da muss man nicht weitere Fragen zu beantworten, warum das so ist. Dylan Ruck spielt auch eine Wahnsinnssaison, muss man sagen.
Ja.
Also 21 Punkte jetzt schon in 13 Spielen. Richtig gut. Stefan Della Rovere, wir werden es ja kaum glauben, 13 Punkte in 13 Spielen, spielt richtig gut. So Derek Dame habe ich ja immer gesagt, je älter der wird, desto besser wird er. Ihm schaue ich einfach unfassbar gerne zu. Wirklich ein richtig guter Spieler. Ja, und dann kommen wir aber so zu den Punkten. Also sie haben auch mit Pierre Preto noch einen, der von den jüngeren Spielern durchaus produktiv ist, jetzt mit schon 3 Toren und 2 Vorlagen in 13 Spielen. Und Valentino Klos zum Beispiel ist ja eigentlich auch dabei. Der war jetzt jüngst in Mannheim und hat dort sein erstes DEL-Tor erzielt. Hast du sicherlich mitbekommen.
Ja, habe ich.
Er macht das Tor und danach trifft nur noch Schwenning.
Ja.
Ja, aber dann haben sie auch noch Spieler in Heilbronn, wo ich mich echt frage, warum? Also die große Sinnfrage, das wie mit dem Scheibenbruch in Kassel, die große Sinnfrage nach dem Warum. Tim Miller. Das ist einfach ein Spieler, den man nicht in Worte fassen kann. Aber ein Eishockeyspieler ist er nicht. Das tut mir echt leid. Er ist ja wirklich nur am Rumkaspern. Wenn irgendwo geschubst wird, man kann sich, ich sag mal, zu 70% hat er angefangen. Er mischt sich auch in alles ein, wenn 2 andere beteiligt sind. Und es ist super anstrengend. Dann haben sie noch den Michael Knaup, wo ich immer noch nicht weiß, was er eigentlich spielerisch kann, weil eigentlich macht er auch nichts anderes als Trash-Talk und Handschuhe schon mal lockern.
Der ist ja auch
Und
nur 2 Meter groß und 2 Meter breit.
ja, er ist auch, er ist prädestiniert dafür. Er hat das ja in der Oberliga auch schon bei den Indians gezeigt, aber ich kann ja halt wirklich nicht sagen, was er spielerisch kann, weil das sieht man einfach nicht, weil er wirklich nur auffällt, indem er einfach ja irgendwas macht, aber nicht spielen. Und Pierre Preto, den ich eben erwähnt habe, ist auch immer eigentlich immer mittendrin stand dabei. Also es ist eine Truppe, die unfassbar viel provoziert. Und wenn die dann auf Dresden trifft, wo ein Knacks denn dabei ist, ein Heidenspektakel, wirklich.
War ein schönes Spiel, ne?
Ja, auch nach Spielschluss ging es ja erst richtig los. Noch ein Fight zwischen Preto und Nick Hurd. Ein schöner Kampf, ein sehr, sehr schöner Kampf. Also das war noch der beste Kampf überhaupt, weil die Linesmen haben dann irgendwann mal losgelassen und dann war es ein klassisches, vernünftiges 1 gegen 1 mit ein paar Treffern. Alles in Ordnung, kann man mal machen, aber so das Ganze drumherum, auch so, so viele Aktionen von hinten und auch so mit Stockschlägen gearbeitet, so dieses ganze Dreckige, es war so ein bisschen wie die 80er sind zurück. Und obendrauf dann noch, Rico Rossi holt seine Mannschaft vorm Handshake runter, also kein Handshake nach dem Spiel. Fand ich echt erbärmlich eigentlich. Nee, also keine Ahnung, das war so ein bisschen einerseits unterhaltsam, aber andererseits eigentlich auch der DL2 gar nicht würdig. Und das macht Heilbronn so ein bisschen faszinierend momentan. Also sie sind spielerisch einerseits sehr gut, aber andererseits auch viele Aktionen, wo ich mich echt frage, muss das sein? Und deswegen ist mein Eindruck auch, also ich mag mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube nicht, dass Heilbronn oben mitspielen wird auf Dauer.
Du meinst, wenn es mal gepfiffen wird, wird Heilbronn Probleme bekommen.
Ja, also man muss dazu sagen, was könnte so ein Spiel noch schöner machen, Heilbronn gegen Dresden? Jetzt bin ich mal gespannt, ob du die richtige Antwort weißt.
Ich würde Vogel tippen. Hat Vogel gepfiffen?
Nein.
Okay. Wer hat dann gepfiffen? Mir fallen noch viele ein, aber ich will jetzt nicht den Namen
Wer ist das
reihen.
perfekte Duo für dieses Spiel? Einmal klein und einmal groß, sage
Hertrich
ich nur.
und
Naust.
Naust, ja.
Exakt.
Ja.
Oh, die zwei geben einfach keine Strafen. Also da kannst du ja sonst was machen. Die stehen dann daneben, aber ich habe doch gerade mit dir geredet. Da wird diskutiert. Es ist unfassbar. Ich muss sagen, mittlerweile Härtrich Naust, ich finde sie eigentlich gar nicht so schlecht in den meisten Spielen, weil mir ist es eigentlich auch immer lieber, die Schiedsrichter fallen nicht so auf und man macht nicht so viele unnötige Strafen, also wo es nicht sein muss.
Ja.
Aber in dem Fall, wo es dann sein muss, und in diesem Spiel hätten mehr Strafen im Spiel, glaube ich, gut getan. Nee, da waren sie einfach eine Fehlbesetzung. Das hat mir dann ein bisschen leid getan, weil da waren sie dann echt, ich will nicht sagen überfordert, aber irgendwie doch.
Okay.
Also da passte alles zusammen.
Vor allen Dingen
Da passte wirklich.
Hertrich und Rossi, die haben ja auch immer sich sehr gemocht. Ja.
Wie gesagt, sie gibt einfach zu wenig Strafen und Naust macht eigentlich auch nichts. Also es ist, ja. Aber deswegen, also alles, was ich von Heilbronn gesehen habe, würde ich sagen, das ist eine Mannschaft, vom Gefühl her würde ich sagen, die werden noch ordentlich kämpfen, um überhaupt was zu erreichen diese Saison. Sie überzeugen mich noch nicht, überhaupt nicht.
Okay.
Also in nichts, wo ich glaube, dass da ist Konstanz drin, weil ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass ein Yannick Valenti über die ganze Saison quasi ja, Powerplay freistehen wird, um dann mit seinem Schlagschuss in aller Ruhe die Tore zu machen. Er hatte immer sehr, sehr viel Zeit und Rico hat ja schon gezeigt, wie man ihn rausnimmt und das Powerplay wird dadurch natürlich doch schon deutlich schlechter.
Ja. Wir müssen aber trotzdem noch über jemanden sprechen bei Heilbronn, und zwar über Mirko Pankowski, ne?
Ja, gerne.
Der hat ja, ich weiß gar nicht, beim Spiel, was war das, gegen Ravensburg,
Ja.
oder? Harsche Kritik bekommen von den Fans und ja, das Spiel ging 5 zu 2 an die Falken und ja, bei einem Treffer hat er wohl mehr oder weniger einen Bock gebaut und ja, dann gab es Kritik von den Fans. Also wir haben ja eben drüber gesprochen, die stehen weit oben. Ein Faktor ist natürlich auch Pankowski, der ja auch eine starke Saison spielt und ja, dann kommt die Kritik, dass er eigentlich jedes Spiel so einen Bock halt mit drin hat. Und ja, es ist tatsächlich so, dass er häufiger mal einen mit drin hat, ne, als in die letzten Jahre.
Ja, er hat häufiger einen Bock mit drin, aber irgendwie vergessen sie dann auch immer die 5 Mega-Saves, die er vorher hatte.
Genau, das ist ja das.
Und letzten Endes, solange er die Spiele gewinnt, sehe ich das Problem halt überhaupt nicht. Also die wichtigste Statistik eines Torwarts ist doch eigentlich gewonnene Spiele.
Ja, also genau, das ist ja das. Also du gewinnst 5-2 und am Ende hackst du auf den Torwart ein.
Ja, und dann auch so Kommentare wie mit, ja, das Wunderkind und so. Ich meine, er ist immer noch nur 21, ne? Überhaupt kein Alter für ein Torwart und fand es teilweise heftig. Ich meine, ja, Social Media sollte man auch nicht so ernst nehmen und so weiter, das wissen wir alle. Aber ich muss schon sagen, also ich fand es ein bisschen irritierend, was da teilweise in Heilbronn schon wieder los war. Dass das auch also halt so viel Kritik war, dass ich auch, glaube ich, die Zeitung genötigt sah, ein bisschen was dazu zu schreiben und so. Also, ich weiß nicht.
Luxusproblem.
Ja, das wirkt alles sehr, sehr undankbar da in Heilbronn momentan und eine ganz komische Fanszene. Ich weiß nicht, was da wirklich los ist. Also früher sind sie mir nicht so negativ aufgefallen, aber so die letzten 2 Jahre hat sich das irgendwie ein bisschen gewandelt. Keine Ahnung.
Ich finde, das wird immer schlimmer da, ja.
Ja, hört man ja auch von denen, die hingefahren sind und nicht wieder hinfahren wollen. Scheint ja auch so live vor Ort nicht so angenehm zu sein.
Das stimmt.
Keine Ahnung. Wäre sehr schade, weil an sich Heilbronn, wie gesagt, sie haben durchaus auch die gerade die jungen Talente, die sie haben, die von Mannheim natürlich da geparkt werden. Das ist durchaus spannend, wenn man die sieht.
Freue mich schon auf den 28.12. Da kommt Heilbronn mit Sonderzug nach
Ah
Kassel.
ja, stimmt,
Ja.
stimmt. Naja, oder weihnachtliche Stimmung.
Genau, dann sind alle
Ja,
friedlich.
wobei ich mir immer denke, also Auswärtspublikum, gut, Sonderzug ist nochmal ein bisschen anders, aber Auswärtspublikum ist meistens vernünftiger als anonymes Social-Media-Publikum.
Das stimmt. Aber ich meine, also die Kritik geht ja auch oft gegen die Ultras dort und die werden ja wohl mitfahren, ne? Ja.
Keine Ahnung, ich muss gestehen, ich beschäftige mich nicht so mit Ultras.
Alles gut. Okay, sonst eigentlich die Liga relativ ausgeglichen, ne? Zwischen Platz 1 und Platz 8 sind 6 Punkte.
Genau. Beziehungsweise Platz 9 sind es 8 Punkte und dann so zwischen Tölz und Krimmetschau liegt ja momentan so ein 5 Punkte
genau.
Loch.
Ja. Mehr oder weniger Loch.
Ja, 5 Punkte halt schon, das fällt halt auf, weil sonst hast du das nirgends.
Musst immer noch gucken, Landshut hat noch 4 Spiele weniger.
Genau, Landshut, habe ich ja gesagt, die werden sicherlich von den Nachholspielen, lass sie nur 2 von 4 oder 5 gewinnen, dann sind sie schon vorbei an Krimmetschau, dann sind sie eigentlich schon auf 3 Punkte, zum Beispiel dran an Tölz oder so. Also ja, die sind noch gut im Rennen, denke ich. Die könnten die Lücke da erstmal schließen so ein bisschen.
Aber ein Nachholspiel ist Kassel, glaube ich, ne?
Ja, aber Landshut ist jetzt wieder so eine Mannschaft, wo ich sagen würde, könnte man noch unterschätzen.
Ja.
Ich mache mir in Topspielen eigentlich immer weniger Sorgen. So.
Es wird ja keiner heiraten, die Saison.
Ja, bitte Offseason. Fürs Heiraten zukünftig die Offseason.
Ja. Ja, sonst haben wir eigentlich gar nicht mehr.
Naja, so Kaufbeuren ist Vorletzter, ne?
Ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Mein Meistertipp.
Und keiner weiß so richtig, woran es liegt.
Wobei ich auch sagen muss, also Feiß ist wieder enorm schlecht im Tor.
Ja, gut. Das hat man ja so ein bisschen als Faktor, ne?
Genau.
Und es gibt einfach keine Alternative. Das ist denen ihr Problem.
Ja. Oder man will keine Alternative haben und vertraut ihm immer noch zu sehr. Also Blomqvist kommt so langsam auch wieder in Fahrt. Aber ja, es ist so ein bisschen, ja, komisch. Sehr komisch, was da alles läuft. Also ich fürchte, die werde ich mir auch nochmal etwas genauer angucken müssen irgendwann.
Klingt gut, dann kannst du im nächsten Podcast darüber berichten.
Ja, vielleicht.
Ja, sonst können wir eigentlich einen Haken an die Liga machen, ne?
Ja, ich denke.
Genau. Haben wir noch ein bisschen EJK und dann sind wir auch schon fast durch heute. Au, ja. bei Sonstiges. Ihr dürft jetzt nicht abschalten. Wir haben das letzte Mal tatsächlich was vergessen und zwar ziemlich viel.
Ja, ja, wir müssen bei Sonstiges noch ein bisschen was nachholen.
Ja, ja. Ja, machen wir die EJK kurz. Die 89ers, da gibt es eigentlich nichts zu. Die Icecats spielen Sonntag um 17.30 Uhr in Köln. Die U20 hat am nächsten Wochenende 2 Spiele zu Hause. Samstag 13.45 Uhr und Sonntag 11.15 Uhr. Samstag gegen Frankfurt und Sonntag gegen Duisburg.
Die brauchen dringend Punkte und ich denke, Unterstützung könnten sie auch gebrauchen.
Die haben noch nicht gut gepunktet dieses Jahr, nee.
Nee, ich glaube, einen haben sie schon.
Ja. Einer ist keiner.
Ja, also da ist dringend Punkten angesagt und naja, im Idealfall natürlich dieses Wochenende zu Hause, 2 Spiele. Da muss was gehen.
Genau. Die U17 spielt nicht. Die U15 spielt Samstag um 10 Uhr zu Hause gegen Iserlohn. Die U13 spielt Samstag um 9 Uhr in Herford. U11 spielt nicht, U9 spielt nicht und... Aber warte mal, ich glaube, bis zur nächsten Aufnahme spielt... Nee, spielt die U9. Die U9 kommt da noch. Ja,
ich habe noch keinen Plan für November, deswegen konnte ich nicht vorgreifen.
Nee, das ist am 10. November, ist glaube ich das erste Heimturnier der U9. Ja, okay. Genau, sonst Eislaufschule, die Termine werden jetzt immer fleißig gepostet. Achso, den Terminmarker, den hast du wieder reingeschrieben. U7, 14.12., 9.30 Uhr in Kassel. Müssen wir ja jedes Mal erwähnen.
Ja, unbedingt. Ich habe auch schon Nachfragen bekommen. Wann ist das? Ich will unbedingt hingehen.
Ja.
Also meine Mutter, ne? Ja, meine Mutter ist jedes Mal begeistert. Ich muss auch sagen, dieses Puck-Kind ist immer eine tolle Sache. Bei den Huskies macht einfach immer richtig Spaß, wenn dann ein Nachwuchsspieler den Puck bringt. Und bei meiner Mutter hat das sofort ausgelöst, dass sie gesagt hat, oh, ich will unbedingt zum U7-Turnier.
Ja, so soll das sein.
Ja.
Ja, Eislaufschule, wie gesagt, da gibt es die Termine, die gibt es online in den Social-Media-Kanälen und so. Und ja, eine Besonderheit haben wir noch dieses Jahr. Und zwar dienstags trainieren wieder 2 Profis mit der U13, das war schon mal so. Zuletzt in der Saison 2015-2016. Nils, was ist da passiert?
Ich glaube, da hat Marco Müller zuletzt in den Playoffs getroffen.
auch das.
War wohl die Meistersaison.
Das war die Meistersaison, genau. Also wenn wir noch gute Omen brauchen, dass die Huskies dieses Jahr Meister werden.
Ich finde es aber sehr cool. Es gibt ja auch immer jede Woche ein Foto davon, ne? Wer da war.
Ja. Nee, finde ich auch cool. Ist ja auch ein Anreiz für die Jungs. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Ich meine, es wird jetzt keinen dazu bringen, irgendwie in Kassel zu bleiben, aber ich meine, so ein bisschen muss man ja irgendwie was schaffen, dass sie auch sehen, dass es irgendwie weitergeht und mit Integration dann nach oben.
Na, ich finde vor allen Dingen, statt diesem Ignorieren, was wir auch schon viele Jahre hatten, ist es auch so ein bisschen ein Zeichen. Also ich meine, eigentlich sind wir auch eine Eishockey-Familie, ne?
Ja. Definitiv.
Also, und klar, die Jungs lernen was. Das siehst du ja auch eigentlich, wenn Richie mit der U7 auf dem Eis ist zum Beispiel.
Ja.
Das ist was ganz anderes.
Ja,
Ich glaube, man.
natürlich.
Und wenn auch die Puck-Kinder, die teilweise dann auch angeben, wer ihr Lieblingsspieler ist, ist dann irgendwie immer Richie, ne?
Ja, es ist oft Richie, es ist auch oft Leon Hungerecker und auch Jerry. Ja.
Ja, gut, das kann man alles nachvollziehen. Nee, aber ich glaube, das hinterlässt schon einen sehr, sehr guten Eindruck bei den Kids auch. Also ich finde das sehr, sehr wichtig.
Lass dich überraschen. Ich kenne ein Puckkind, was einen ja, sehr außergewöhnlichen Wunsch geäußert hat. Gucken wir mal. Kommt aber erst im Januar, wenn es soweit kommt.
Ein bisschen Angst. Gut, ich lasse mich überraschen.
Das war der Cliffhanger jetzt. Jede
Ja,
Folge
ja.
hören, es gibt zu jeder Folge mehr Informationen.
Und im Januar wissen wir dann Bescheid.
Im Januar wissen wir dann Bescheid.
Wunderbar.
Genau.
Nein, an Weihnachten wirst du es verkündigen,
Ja,
verkünden.
am 14.12. könnte es schon Anhaltspunkte dazu geben beim U7-Turnier.
Ah. Ah, okay.
Ja, okay. Sind wir eigentlich durch mit der Jugend? Also wir haben gesagt, irgendwie Termine beziehungsweise Ergebnisse vom letzten Wochenende waren jetzt nicht so viele. Wir wissen auch nicht so viele. Ich weiß, die U11 hat zweimal gespielt. Aber da gibt es ja eh keine Wertung.
Genau, da gibt es keine Wertung, außer wenn Frankfurt gewinnt.
Ja.
Oder? War doch so.
Ich glaube, ja. Ah, die sind auch stark. Also Bad Nauheim war auch stark, aber beim zweiten Turnier in Kassel konnte Kassel Bad Nauheim schlagen. Und ja. Lauterbach ist nicht so gut. Die haben echt. Naja, egal. Gibt ja keine Wertung. Ja, sonstiges. Wie ist eigentlich mea culpa in der Mehrfachform? Keine Ahnung. Ja, wir müssen uns entschuldigen. Wir haben ja tatsächlich Justin Schütz vergessen. Wie konnte uns das passieren?
Naja, das heißt vergessen. Also zum einen ist die DEL so eine Liga, wo ich ganz ehrlich gestehe, da beschäftige ich mich am wenigsten mit. Und ganz ehrlich, so, er ist schon so ein Starspieler, dass ich manchmal schon wieder vergesse, dass er ja eigentlich noch ein sehr, sehr junger Spieler ist, der mal in Kassel angefangen hat. Ich finde ihn einfach so großartig und er ist ja schon so sehr als Profi mit dabei. Ja. So passiert's, ne? Da ist man dann schon eher Richtung NHL guckend als zurück nach Kassel.
Ja. Ja, genau. Also wir haben Justin Schütz vergessen und er spielt ja die Saison bei München. Hat angefangen aufgrund der Verletzung, glaube ich, von Frank Mauer in der ersten Reihe. Ist dann auch in die hinteren Reihen gegangen, vierte Reihe, aktuell wieder dritte Reihe, spielt auch Powerplay in München, aber
Naja,
auch
München hat ja auch momentan wieder sehr viele Verletzte.
genau.
Also ich denke, seine Rolle wird eher groß bleiben oder größer werden sogar. Mal gucken.
Ja, aufgrund der, ich glaube, sechs Stammspieler irgendwie waren beim letzten Spiel nicht dabei gegen Krefeld und hat dann auch Powerplay gespielt. Ja. Gucken wir mal, also die Rolle, die er da in München spielt und hat so ein bisschen, also Peterka hat ihn so ein bisschen überlaufen diese Saison, ne? Der ist ja auch Wahnsinn, was JJ Peterka spielt. Auch wenn du
Ja,
die
aber
DL
das
nicht
war auch.
verfolgst, aber.
Ja, nein, also Peterka war aber auch, musste man so erwarten. Also das war ja ein Riesentalent. Der hat ja in Tschechien alles kurz und klein geschossen,
Ja.
wo er mitgespielt hat in der U19 von Red Bull letzte Saison. Er hat ja 2 Punkte pro Spiel gemacht in Tschechien und war bester Spieler. Da konnte man das erwarten, aber er hat ja jetzt auch genauso viele Punkte wie Justin, ne? Also. Drei Tore, drei Vorlagen haben beide, meine ich.
Ja. Kann
Aber
sein.
ja, Peterka, Stützle ist natürlich beides ein Jahrgang auch, ist ein sehr interessantes Rennen, ne? Also beide wollen natürlich in den Draft, so, also das macht ja, also ich sag mal, ich verfolge die DEL insofern, ich schaue natürlich schon, was die jungen Spieler machen, also Stützle ist klar, Nee, aber auch Peterka ist natürlich sehr, sehr spannend.
Okay, was haben wir denn noch zu Justin? Haben wir eigentlich alles gesagt, ne? Ah, nee, 2 Tore in 6 Spielen in der Champions Hockey League haben wir noch nicht erwähnt. Also
Ja, ich fand,
3-3
da
jetzt.
hat er auch schon, genau, da hat er auch schon sehr, sehr gute Auftritte gehabt in der Champions Hockey League.
Ja.
Überhaupt finde ich, dass München das sehr, sehr toll macht. Also in der Champions Hockey League kriegen auch die jungen Spieler teilweise sehr viel Eiszeit.
Das war aber letzte Saison auch
Und
schon so, ne?
genau, das
Das,
war letzte Saison auch schon so
ja.
und das, du siehst richtig, wie sich das auszahlt, dass sie auf so einem hohen Level einfach schon reingeschmissen werden und dann echt mit, ja, es einfach mit Leistung zurückgehen. Ich meine, klar, Red Bull hat natürlich auch den Nachwuchs. Aber zum Beispiel in Salzburg hat man über Jahre hinweg es nicht geschafft, einen Nachwuchsspieler einzubauen. Und in München hingegen, muss ich sagen, läuft das schon echt stark. Also man kann von RB als Konstrukt auch halten, was man will, aber dieses Konzept Nachwuchs einbinden in München in einen Kader, der wirklich ja, richtig optimiert ist und wie eine Maschine läuft, das funktioniert perfekt.
Ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass München da irgendwo hinten rumgurkt. Die haben ja erst ein Spiel verloren, die
Und
Saison.
das natürlich bei den hervorragenden Straubingern.
Ja, in Straubingen.
Genau.
Ja, okay. Dann haben wir noch jemanden vergessen.
Das war peinlich.
Ja, weil.
Weil Daniel Reichert spielt mittlerweile in Peiting und ich habe Peiting zu dem Zeitpunkt schon bei Sprade gesehen gehabt und ich habe ihm schon zugeguckt gehabt, weil ich neugierig war, wie er spielt und ja. Und dann vergesse ich ihn in der Auflistung. Das war irgendwie typisch. Das passiert, wenn man sich nicht anständig rechtzeitig vorbereitet und dann alles noch so knapp vor der Deadline. Ja.
Ja. Ich habe München auch schon ganz schön oft die Saison gesehen und Justin. Naja, egal.
Ja, Daniel Reichert. Ein Assist bislang in 9 Spielen in Peiting. Ich glaube, er spielt meistens vierte Reihe momentan. Aber Peiting muss man natürlich auch sagen, ist eine. Ja, ist ein interessanter Club. Ist einer meiner Lieblingsclubs in der Oberliga, weil sie spielen eine unfassbar lange Zeit schon einfach immer mit, haben nie wirklich einen großen Etat, eigentlich immer eigentlich eher einen der kleinsten und machen sehr, sehr viel draus und sind nie auch nur ansatzweise in Gefahr, pleite zu gehen. Also sie sind einfach unfassbar konstant und machen einfach gute Arbeit. Und haben zusätzlich auch immer noch einen sehr soliden Nachwuchs. Also das funktioniert einfach, was sie dort tun. Und sie waren ja letzte Saison so ein bisschen das Nonplusultra an der Oberliga Süd. Sind ja echt durchmarschiert. Also in den Playoffs lief es dann nicht mehr, aber Hauptrunde und so Meister geworden. Das war schon echt beeindruckend. Und da habe ich mir auch so gedacht, naja, schwierige Übergangssaison jetzt. Jetzt weiß man halt, was Peiting kann so. Aber ich glaube, sie sind jetzt schon wieder Zweiter, läuft relativ gut. Und bin ich auch sehr, sehr gespannt, was dann auch Daniel natürlich dann da reißen kann. Aber ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, da kann man auch einiges noch lernen und sich weiterentwickeln.
Darum geht's so.
Ja, natürlich. Und sie haben mittlerweile Spray TV, man kann ihn also auch jedes Heimspiel gucken.
Ja, wenn man das nötige Kleingeld hat.
Wenn man vielleicht mal was anderes sehen will, weil, weiß ich nicht, Husky spielfrei oder sonst was.
Ich bin ja für das Videoarchiv. Habe ich das schon erwähnt heute?
Ja, das wäre schon schön. Oder vielleicht auch ein bisschen zu vergünstigten Preisen, ne? Dass man so Spiele vielleicht sich on demand nochmal angucken kann für so 1 Euro oder so, weiß ich nicht, ab einer Woche später oder so.
Ja.
Das wäre durchaus interessant, ja.
Ja. Gehen wir in die Regionalliga West. Alexander Brinkmann, der spielt auch diese Saison wieder bei den Ratinger Ice Aliens. Rating,
Genau.
Regionalliga. War auch mal eine große Nummer.
Ja, ein stabiler Club eigentlich mittlerweile. Aber leider, leider, leider auch keine Ambitionen momentan. Wäre auch ein Club, wo ich mal gesagt habe, naja, also Oberliga muss doch drin sein. Da sollte doch in Düsseldorf genug Nachwuchs abfallen, den man dann in Ratingen einsetzen kann. Aber nee, sieht nicht gut aus momentan, dass sie Ambitionen mal wieder nach oben haben. Dabei fehlt das der Oberliga ja.
Die brauchen ein paar Clubs, ja. Okay, haben wir noch was?
Du kannst doch lesen, oder? Ich habe doch noch was hingeschrieben. Aber du weißt nicht, was ich meine, oder?
Nee.
Jetzt denk doch mal nach,
Also
Mensch.
ich will ja, weil wir ja immer sagen, wir haben wirklich nicht viel. Also hier steht jetzt, wir schreiben immer nur Stichwörter rein und jetzt sagt der Nils Bayernliga. So, was soll
Ja.
ich damit anfangen?
Das ist unfassbar.
Jetzt kommt's.
Ja, was soll denn kommen?
Entweder fängst du
Welche?
jetzt mit der Ausländerregelung an.
Nein.
Gut.
Ich könnte über sizilianisches Essen philosophieren
Auch gut.
oder über die Caciola-Brüder reden.
Ja, mach doch beides.
Ich will auf die Caciolas zu sprechen kommen, natürlich. Die haben
Ah.
wir eigentlich nämlich auch vergessen, denn Fabio, Trainer in Landsberg, das hatten wir ja schon, ja, ich glaube, letzte Saison zuletzt erwähnt, ne? Die sind solide gestartet, 10 Punkte aus 5 Spielen. Das ist aktuell Platz 7, aber sie haben auch ein Spiel weniger als alle Mannschaften vor ihnen. Also, ich sag mal, würden sie das noch gewinnen, wären sie sogar eventuell auf Platz, na, vielleicht 2 oder 3. Also echt ein ganz guter Start. Und ich glaube, die haben nämlich auch so ein bisschen Ambitionen dort. Allerdings wollte ich vor allen Dingen auch auf Adriano zu sprechen kommen und ihm an dieser Stelle mal ja, gute Besserung sagen. Denn mir ist aufgefallen, er spielt gar nicht. Ne? Er guckt so, verdammt, warum spielt er nicht? Und dann habe ich gesehen, oh, er war im Krankenhaus.
Oh.
Und zwar hat er sich, das muss dann in der Vorbereitung noch passiert sein, gegen Memmingen einen Bluterguss zugezogen und der war so massiv geworden, dass er operiert werden musste.
Dann auch von meiner Seite gute Besserung.
Und er soll wohl voraussichtlich im November wieder ins Training einsteigen. Also ja, hoffen wir mal, dass das dann auch schnellstmöglich gelingt, weil, naja, da werden wir natürlich dann auch immer regelmäßig berichten, wie es Adriano natürlich in der Bayernliga geht mit Landsberg. Und ob sie es vielleicht auch schaffen, also für mich, das ist ja so ein Geheimtipp auf Oberliga Süd nächste Saison. So Aufstieg, weißt du?
Weiß ich.
Deswegen, also das wäre eine, ja, doch schon eine interessante Sache. Ja, und das hatte ich auch vergessen, also, ne, Kassler irgendwo.
Gucken wir mal. Bestimmt haben wir wieder jemanden vergessen. Irgendwo wird sich bestimmt noch jemand melden.
Ja, ich habe noch bei EP nicht alle unteren Ligen, also mal gucken, was dann noch so passiert, wenn ich die Landesligen und sowas durcharbeite.
Paul Lager haben wir immer noch nichts, ne? Nur einen kompletten Kader. Die sprechen wir beim nächsten Mal an.
Naja, was meinst du mit wir haben nichts?
Ja, nichts, worüber wir jetzt noch sprechen.
Doch, ich kann was dazu erzählen, ganz kurz, wenn du
Wollen wir?
möchtest.
Ja, mir ist das doch
Jo,
egal.
ja, dann machen wir das natürlich. Ja, gut gestartet sind sie, Jungs. 3 Spiele, 3 Siege. Das schon mal ganz ordentlich, gleich Tabellenführer von Anfang an. Und ja, genau, der Kader ist mittlerweile komplett. Also bei EP kann man ihn auch einsehen. Mittlerweile, ich habe mir extra noch beim Cheftrainer die letzten Daten geholt. Archie Kostirev zum Beispiel ist nämlich auch Captain. Und ja, ich hatte mal geguckt, also wir haben mit Kassler Vergangenheit im Tor natürlich Schwieger und Temm. Wir haben Nils Berg in der Abwehr, Roman Löwing in der Abwehr und auch Jorben Skibber. Und wir haben im Sturm Daniel Knieling, Archie Kostirev, Ernst Reschetnikow, der bei Gamepitch, wo alles gelistet ist, zwar noch nicht drin ist, aber ich habe mir bestätigen lassen, er wird im Laufe der Saison soll er noch dazustoßen. Und ja, das sind so die Jungs, die alle schon irgendwie mal ja, im Kasseler Nachwuchs waren. Aber auch ein Jakub Wiecki zum Beispiel war ja auch mal in Kassel.
Ja.
Ja, also das konnte ich dazu sagen. Kader ist da, alles lief erfolgreich. Guter Start für Cheftrainer Bönning.
Müssen wir eigentlich mal hinfahren? Also.
Ich muss gestehen, ich habe es mir eigentlich für diese Saison vorgenommen. Ich weiß zwar überhaupt noch nicht, wann ich das schaffen soll, aber also wenn es nach mir ging, würde ich gerne unbedingt mal diese Saison einfach ein Spiel der Falken gucken, ja, unbedingt.
Sehr gut.
Ja, es ist ja schon irgendwie jetzt auch viel Kasseler Bezug da und es ist ja sowieso ein angenehmer Standort in wunderbarer Natur und ein Oldschool-Stadion und ja, passt ja alles, ne?
Ja, da wurde aber im Sommer gewerkelt, was auch immer die da gemacht haben, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie den Beton irgendwo neu. Weiß ich nicht. Ich war ja eine Woche schon mal da. Also das Stadion ist ja eh top. Das stimmt. Wir treffen uns also in Braunlage. Da machen wir Podcast-Meeting bei den Harzer Falken.
Wenn schon in Kassel immer keiner zu unseren Treffen kommt, dann kommen sie alle in
Alle nach
Braunlage.
Braunlage, genau. Wahrscheinlich noch während die Huskies irgendwie auch zu Hause spielen.
Ja, nee, das sollten wir vermeiden. Aber mal gucken.
Ja, gut. Haben wir doch noch drüber gesprochen. Eigentlich, mal gucken.
Jetzt kommt.
Was?
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 Was mal gucken.
Ja, wir hätten es ja noch schöner machen können. Aber egal, alles gut. Wir müssen uns ja noch steigern. Jetzt müssen die Leute eh schon unser Gelaber wieder über 1,5 Stunden fast ertragen. Ja.
Müssen Sie nicht, Sie können doch einfach ausstellen.
Können sie auch machen, genau. Aber es hören ja alle mal bis zum Schluss. Habe ich erwähnt, dass wir Sticker haben, Nils? Mal gucken, wie
Oh,
viele bis zum
jetzt
Schluss
geht's.
hören. Wenn jemand Sticker haben möchte, der kann uns gerne anschreiben. Und ihr folgt ja eh allen unseren Social Media Kanälen. Ja, da müsst ihr sich eigentlich auch mal ein bisschen was tun,
Also
ne?
man kann uns dann quasi überall hinkleben, was man natürlich nur dort tut, wo es auch
Wo es erlaubt
erlaubt ist,
ist,
ne?
genau.
Ja.
Genau. Also ganz ehrlich, ich habe ja diese Sticker-Kram nie verstanden, ne? Aber wenn man so die eigenen Sticker in der Hand hält, dann ist das irgendwie schon cool und man möchte die wirklich überall dran pappen. Aber keine Ahnung, gibt es auch irgendwelche Regeln, ne? Oder gibt es da keine Regeln? Egal. Also wir haben Sticker. Wer Sticker haben möchte, der muss sich einfach an uns wenden.
Genau.
Irgendwie erreicht er uns schon. Kriegt das hin. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder so.
Exakt.
Ja.
Wenn ihr sonst andere Merchandise-Wünsche habt, einfach mal schreiben.
Genau. Wenn ihr
Wir sind ja für fast jeden Blödsinn zu haben.
Im Connection Schlafanzug schlafen wollt oder in
Ja, oder
Connection
so ein
Bettwäsche.
Strampler fürs Kleinkind oder so. Oder
Ja.
ein Schnuller fände ich auch cool.
Super. Ja, ich sehe schon. Wir müssen Merchandising machen.
Auf jeden Fall.
Okay,
Wenn ich
Nils
uns immer so höre, sollten wir vielleicht unser eigenes Halsschmerzmittel auf den Markt bringen.
und. Das wäre super. Heute ist echt.
Connection akut.
Stimme. Wir brauchen irgendwas für die Stimme. Ja, keine Ahnung. Heute ist irgendwie nicht so. Aber alles gut. Wird auch wieder besser.
Wenn die Huskies besser spielen, dann geht es auch uns besser.
Was hast du jetzt schön gesagt? Das ist ein schöner Abschluss für diese Episode. Und damit sage ich, tschüss, Nils. Bis zum nächsten Mal.
Genau, ciao.
Ciao.